Soloplan holt dich aus dem Dispo-Dschungel. Unsere Speditionssoftware Carlo macht Schluss mit Doppelerfassung, Papierstapeln und manuellen Prozessen. Soloplan.de.
Diese Folge wird gesponsert von JobMatchMe, der digitalen Plattform, auf der Arbeitgeber und gewerbliche Fachkräfte aus der Logistik sowie Lkw-Fahrer zueinander finden.
Die Woche, der Rückblick im DVZ-Podcast.
Bei der Deutschen Bahn läuft es seit einiger Zeit nicht mehr richtig rund. Und das Management um DB-Chef Richard Lutz steht mächtig unter Druck. Doch die Veränderungen sind angestoßen und in wenigen Tagen will Lutz dem Aufsichtsrat seinen Sanierungsplan mit dem Titel S3 vorlegen. Dessen Inhalt ist schon zum Teil durchgesickert und um welche Eckpunkte es dabei geht, darüber sprechen wir gleich. Außerdem reden wir über die anstehende US-Wahl, über die Hintergründe, die zur Gründung der Premier Alliance geführt haben und den Totalsanierungsfall Polnische Post. Mein Name ist Robert Kümmerlen.
Und ich bin Sven Benühr. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von DVZ die Woche, dem Nachrichtenrückblick der DVZ. Ja, Robert, S3, das klingt kryptisch und fast wie der Modellname eines besonders schnellen Zuges, aber tatsächlich handelt es sich um ein Sanierungsprogramm, das vor allem die Wirtschaftlichkeit und die Pünktlichkeit der Bahn bis 2027 wiederherstellen soll. Dieses 110 Seiten umfassende Papier wurde intern bereits verteilt und soll am 18. September in der Aufsichtsratssitzung ausführlich diskutiert werden.
Das klingt erstmal nach einem großen Schritt, aber man hört ja auch kritische Stimmen, die behaupten, es sei eigentlich nur alter Wein in neuen Schläuchen. Was hat's damit auf sich?
Ja, diese Kritik kommt ja aus den Aufsichtsratkreisen. Die Grundzüge des Programms wurden dort bestätigt, aber es gibt Zweifel, ob die Ziele wirklich erreichbar sind. Besonders die geplante Profitabilität, also ein Betriebsgewinn von 2 Milliarden Euro bis 2027, das wird doch als unrealistisch angesehen. Ein Grund dafür sind natürlich die anhaltenden Verluste bei DB Cargo.
Das klingt nach einem gewaltigen Problem und wenn ich mich richtig erinnere, gab es ähnliche Ziele schon vor ein paar Jahren, oder?
Ganz genau. Lutz hatte nämlich bereits vor 5 Jahren versprochen, dass die Bahn bis zu diesem Jahr, also 2024, profitabel und pünktlich sein würde. Doch wie wir wissen, wurden ja diese Ziele verfehlt. Und wie er selbst jetzt betont, liegt das vor allem an der maroden Infrastruktur. Es gäbe zu wenig funktionierende Strecken, sagt er. Und die vielen Baustellen, die machen die Situation ja auch nicht besser.
Und dann gibt es da ja auch noch das Personalproblem. Die Kosten in diesem Bereich sind ja regelrecht explodiert.
Ja, das ist in der Tat ein weiterer riesiger Brocken auf dem Weg zu dem Ziel Profitabilität. Für dieses Jahr waren ursprünglich mal 28 Milliarden Euro an Personalkosten eingeplant. Tatsächlich liegen sie jetzt aber bei sage und schreibe 34,3 Milliarden Euro. Und das zeigt, dass man sich auch hier ziemlich massiv verschätzt hat.
Das ist schon eine beachtliche Differenz. Kein Wunder, dass da viele skeptisch sind. Trotzdem, was genau verspricht denn das Programm? Gibt es da konkrete Maßnahmen?
Naja, also die Bahn will bei der Sanierung an 3 Punkten ansetzen. Das sind also einmal die Infrastruktur, hatten wir schon drüber gesprochen, die betriebliche Lage und die wirtschaftliche Situation. Man will jetzt feste Ziele setzen und den Fortschritt regelmäßig mit dem Aufsichtsrat und dem Eigentümer, also natürlich dem Bund, besprechen. Besonders betont wurde ja, dass die letzten Monate die Schwächen des Systems für alle spürbar gemacht haben und dass das natürlich auch dringend geändert werden muss. Der öffentliche Druck, der ist natürlich riesig. Verspätungen, Zugausfälle und der schlechte Zustand vieler Strecken haben das Vertrauen in die Bahn stark beschädigt und Lutz weiß, dass er hier einfach liefern muss, nicht nur um die Zahlen zu verbessern, sondern auch um das Image der Bahn zu retten.
Gut, mal schauen, wie sich das Ganze entwickeln wird und was am 18. September dann im Aufsichtsrat besprochen wird. Sven, lass uns jetzt mal an dieser Stelle die Schiene verlassen und in die große Politik wechseln nach einer kleinen Pause.
Hallo, sind Sie gleich da?
Mit der Live-Sendungsverfolgung von Timocom teilen Sie Ihre GPS-Daten mit Ihren Geschäftspartnern selbstbestimmt und in Echtzeit auch über Schnittstellen. Vereinbaren Sie jetzt Ihre kostenlose Demo auf timocom.de/dvz.
So, da sind wir wieder und wir machen jetzt mal einen Abstecher in die USA. Da rückt ja die Präsidentschaftswahl näher und das Rennen zwischen Kamala Harris und Donald Trump, das ist sehr knapp. Dabei zeichnet sich ab, dass die Handelspolitik von Protektionismus geprägt sein wird, unabhängig davon, wer dann ins Weiße Haus einzieht.
Ja, das stimmt, Robert. Zölle scheinen das zentrale wirtschaftspolitische Werkzeug der nächsten US-Regierung zu bleiben. Trump will, wie wir es natürlich von ihm gewohnt sind, seine aggressive Linie gegenüber China fortführen und sogar noch verschärfen. Er plant nämlich Basiszölle von 10-20% auf alle im Ausland hergestellten Waren und drakonische Zölle auf Importe aus China von bis zu 60%. Das würde natürlich nicht nur das Reich der Mitte hart treffen, sondern auch Deutschland und den Rest der Welt.
America First heißt es dann oder vielleicht sogar America Alone, wie Alan Wolf vom Peterson Institute für internationale Wirtschaft es ausdrückte. So will Trump vor allem durch massive Handelsbeschränkungen die heimischen Industrien schützen. Mhm. Das wäre eine Art Rückzug der USA aus dem globalen Handelssystem, das sie selbst mitgestaltet haben. Aber das könnte sich als Bumerang erweisen, wenn nämlich internationale Partner anfangen, Gegenmaßnahmen zu ergreifen.
Ja, weißt du, die Frage ist doch, ob Kamala Harris in dieser Hinsicht die bessere Wahl ist. Auf den ersten Blick ist sie natürlich moderater als Trump, aber auch sie sieht ja Zölle als wichtiges Mittel, um amerikanische Arbeitsplätze und Industrien zu schützen. Während sie und Joe Biden Trumps erste Handelskriege oft kritisiert haben, will sie jetzt allerdings selber die Zölle beibehalten, besonders auf die strategischen Produkte wie Elektrofahrzeuge, Batterien und Stahl aus China.
Der Freihandel ist in den USA seit Trumps erster Amtszeit stark unter Druck geraten. In beiden politischen Lagern hat sich eine breite Unterstützung für protektionistische Maßnahmen etabliert. Und das ist ein Trend, der sich tatsächlich unabhängig davon, ob nun Harris oder Trump gewinnt, fortsetzen wird. Allerdings wird auch oft argumentiert, dass Zölle der Wirtschaft eher schaden als nützen.
Naja, die Tax Foundation, das ist ein unabhängiges Forschungsinstitut, die hat errechnet, dass eine Fortführung von Trumps Zollpolitik die US-Wirtschaft um 0,8% schrumpfen lassen könnte und über 680.000 Arbeitsplätze wären dann in Gefahr. Zudem würde ein globaler Handelskrieg, der dadurch womöglich wieder angestoßen wird, auch für geopolitische Instabilität sorgen.
Tja, das klingt nach einem echten Schlamassel und trotzdem hören wir von Trump immer wieder, dass höhere Zölle die Handelsdefizite reduzieren und unfaire Praktiken bekämpfen sollen.
Also, da sieht die Realität natürlich ganz anders aus, denn die Zahlen, die sprechen eine ganz, ganz klare Sprache. Trotz 6 Jahren Handelskrise gibt es kaum Fortschritte für die US-Wirtschaft, besonders die Chinesen haben nämlich auch Wege gefunden, die Auswirkungen der Zölle zu umgehen. Sie investieren massiv in Mexiko oder nutzen Transshipments über Länder wie Vietnam und Thailand, um eben diese Zölle zu umgehen. Und dadurch wird natürlich der beabsichtigte Effekt stark abgeschwächt.
Okay, die Chinesen haben ihren Weg gefunden. Für Deutschland und andere exportorientierte Länder sind Trumps Pläne allerdings alarmierend. Deutsche Exporte in die USA würden deutlich teurer werden, was wiederum die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen hierzulande schwächt. Mhm, und würde Harris hingegen gewinnen, so könnte man zumindest eine stabilere Handelspolitik erwarten.
Ja, ist so.
Tja, und welches Transportsegment übrigens von der künftigen US-Handelspolitik unmittelbar betroffen sein wird, das ist die Containerschifffahrt. Mhm. Und damit wären wir bei unserem nächsten Thema angekommen, denn es tut sich einiges im Geflecht der großen Reedereikooperationen. Aus The Alliance wird Premier Alliance. Tja, das klingt schon nach was, das die Branche kräftig aufmischen wird, oder? Wie findest du das?
Ja, das hat schon Potenzial. Aber lass uns das Ganze erstmal so ein bisschen einordnen. Also die Premier Alliance, das ist in der Tat natürlich ein neuer Name, aber die Partner dahinter, das sind Ocean Network Express, also One, HMM und Yangming, die haben natürlich schon unter dem Banner von The Alliance zusammengearbeitet. Also es ist eher so eine Art Rebranding, mit dem signalisiert wird, hier tut sich was. Und das ist ja auch der Fall, denn der bisher vierte im Bunde, das ist Hapag-Lloyd, der wird ja im nächsten Jahr aus der Sea Alliance Kooperation ausscheiden.
Dann müssen die verbliebenen drei Reedereien natürlich auch die Struktur der Gruppe anpassen. Und mit dem neuen Namen Premier Alliance wollen sie signalisieren, dass sie als führende Kraft aus den Ost-West-Handelsrouten auftreten wollen. Das hat natürlich seinen Grund, denn die Verbindungen zwischen Asien, Europa und Nordamerika sind extrem wichtig für den globalen Handel. Ja, und hier will Premier Alliance richtig Gas geben.
Ja, die Frage ist, was jetzt konkret mit den Diensten passiert. Immerhin hat One schon einige neue Dienste für die Handelsrouten zwischen Asien und Europa sowie der Transpazifik und den Asien-Nahost-Routen angekündigt. Und die starten dann ebenfalls ab Februar 2025, wenn die Premier Alliance offiziell loslegt. Darüber hinaus ist eine Kooperation mit der Mediterranean Shipping Company vorgesehen. Da geht es also um eine Slot-Sharing-Vereinbarung für den Asien-Europa-Verkehr. Das bedeutet, die Partner teilen sich natürlich die Plätze auf den Schiffen und können so ihre Angebote flexibilisieren.
Das klingt, als könnten wir uns auf noch mehr Schiffe in den Häfen Europas einstellen. Aber wird das auch wirklich die Lücke schließen, die Hapag-Lloyd hinterlässt?
Also das zumindest ist ja der Plan. Durch die Zusammenarbeit mit MSC will die Premier Alliance sicherstellen, dass es keine Engpässe gibt. Hapag-Lloyd war ein wichtiger Player. Aber mit den neuen Partnerschaften und Diensten soll diese Lücke dann geschlossen werden. Es bleibt spannend zu sehen, wie sich das in der Praxis auswirkt. Aber so im Großen und Ganzen stehen die Zeichen gut.
Okay, weniger gut allerdings stehen die Zeichen für die polnische Post. Die befindet sich nämlich in einer dramatischen Schieflage. Und wenn ich Schieflage sage, dann meine ich das auch so. Der Chef der polnischen Post, Sebastian Mikosz, hat das Unternehmen als, pass auf, klinisch tot bezeichnet. Nee. Ja, du hast richtig gehört, klinisch tot.
Ja, das klingt ja nun wirklich ziemlich dramatisch. Was ist denn da passiert? Die polnische Post ist doch eins der größten Unternehmen des Landes.
Ja, das ist sie, Sven. Die PP, die beschäftigt rund 66.000 Mitarbeiter. Und genau das ist auch ein Teil des Problems. Die Kosten sind riesig. Die Umsätze dagegen eher mager. Also stell dir das so vor, es gibt eine ganze Armee von Beschäftigten, die sich um Geschäfte kümmern, die schlichtweg nicht profitabel sind. Und das alles, während die Konkurrenz am Markt ordentlich wächst und die polnische Post immer weiter zurückfällt.
Naja, also das liegt ja auf der Hand, denn die notwendigen Reformen, die sind ja jahrelang verschleppt worden. Da haben sich verschiedene Regierungen nicht getraut, radikale Einschnitte vorzunehmen. Vielleicht, weil es politisch unpopulär gewesen wäre. Immerhin mischen bei der PP ja ganze 96 Gewerkschaften mit, die fast die Hälfte der Belegschaft vertreten. Da will man natürlich als Politiker nicht unbedingt ran. Aber jetzt bricht das System zusammen.
Ja, weil das Unternehmen eben nicht profitabel arbeitet. Zwar befördert die polnische Post rund 50% des Cap-Aufkommens, aber bei ihr kommen nur 30% der Erlöse an. Das größte Problem der polnischen Post ist, dass sie zwar den traditionellen Briefmarkt dominiert, tja, aber der macht nur noch einen kleinen Teil des Kuchens aus, nämlich knapp 3,5 Milliarden Zloty oder umgerechnet 820 Millionen Euro. Und das Wachstum in diesem Segment, das liegt quasi bei null. Und tja, das richtige Geld wird heutzutage mit Kurierdiensten verdient. Und da sieht die polnische Post dann doch eher alt aus. Die privaten Anbieter wie InPost aus Krakau sowie die polnischen Töchter von GLS und DPD, die dominieren hier den Markt. Und die polnische Post liegt in diesem Segment nur auf dem vierten Platz.
Naja, ich meine, auch die Platzierung allein macht es ja noch nicht. Das Unternehmen muss wirklich profitabel werden. Und da setzt der Sanierungsplan von Konzernchef Mikosz natürlich an. Zuerst einmal muss er aber 9.000 Mitarbeiter entlassen. Und das ist ein radikaler Schritt. Aber die PP muss sich einfach stark entbürokratisieren und agiler werden. Doch auch das allein reicht ja dann nicht aus. Deshalb hat Mikosz angekündigt, dass sich das Unternehmen auf den ertragreichen Cap-Markt konzentrieren will. Aber wie genau das umgesetzt wird, das ist immer noch so ein bisschen offen und in der Schwebe. Ich fürchte, da stehen noch einige harte Entscheidungen bevor.
Klingt, als wäre das nur der Anfang eines langen, schwierigen Weges. Die Konkurrenz ist schon weit voraus und der Cap-Markt wächst schnell. Wenn die polnische Post nicht bald massiv in Technologie und Logistik investiert und zugleich flexibler wird, tja, dann dürfte sie weiter ins Hintertreffen geraten. Aber naja, mit dem Sanierungsplan und den klaren Zielen hat sie vielleicht eine Chance, sich neu zu erfinden. Das hängt halt davon ab, wie gut Mikosz und sein Team dieses Veränderungsmanagement in den Griff bekommen.
Ja, da bleiben wir natürlich auch dran, Robert. Aber lass uns jetzt mal aus Polen nach Deutschland zurückkehren. Der Bundesverband Spedition und Logistik, DSLV, der hat ja jetzt seinen neuen Kostenindex Sammelgut veröffentlicht. Kommt ja einmal im halben Jahr. Und wie erwartet, sieht es für die Branche nicht rosig aus. Die Kosten steigen auf breiter Front und ein Haupttreiber ist, ja, wie so oft, die Lkw-Maut.
Ja, die hat sich ja nahezu verdoppelt. Zwar macht die Mautkomponente im Kostenindex nur 3,5% aus, aber diese Erhöhung ist richtig durchgeschlagen. Und das ist nicht das einzige Problem. Du weißt, was sich noch verändert hat, Sven?
Ja, neben der Maut sind natürlich auch die Personalkosten gestiegen. Wir erinnern uns ja an diese ziemlich heftigen Tarifrunden, die da gelaufen sind, und insgesamt so sind dann 3,7% mehr Personalkosten zu stemmen. Und das ist ordentlich, wenn man bedenkt, dass diese Kosten zur Hälfte in den Gesamtkostenanteil einfließen. Das ist ja so ein Rechenexempel. Und dann haben wir ja noch die Treibstoffkosten, die haben um 1% zugelegt. Das mag zwar jetzt nicht als so viel erscheinen, aber wir wissen ja, in der Logistikbranche, da geht's ja auch um jeden Cent.
Aber wenigstens sind die Sachkosten erstmals seit Jahren etwas gesunken. Das ist trotzdem kein Grund zum Jubeln, denn der DSLV erwartet, dass auch hier die Zeichen auf Teuerung drehen. Und das liegt daran, dass die Branche vor hohen Transformationskosten steht. Ja, Ladeinfrastrukturen für Elektro-Lkw kosten genauso Geld wie emissionsfreie Fuhrparks oder die Photovoltaik auf den Dächern der Depots. Und obendrauf kommen die Kosten für weitere Digitalisierung und natürlich Kosten, die bei der Umsetzung der Nachhaltigkeitsregeln anfallen.
Ja, und das ist eine ganze Menge Holz, was da auf die Branche zukommt. Die Logistikbranche hat also definitiv keine leichte Zeit vor sich. Was glaubst du, wie werden denn die Unternehmen damit umgehen?
Naja gut, das ist eine schwierige Frage. Es bleibt spannend, Sven. Ne? Die großen Player werden verstärkt auf Effizienz setzen müssen, um die steigenden Kosten aufzufangen. Also wird noch mehr in Digitalisierung, Automatisierung, Nachhaltigkeit und künstliche Intelligenz vor allem investiert werden. Und das ist auch gut so, um hier mal die Transformation wirklich voranzubringen. Aber vor allem kleine und mittelständische Unternehmen könnten sich schwer tun, wirklich das alles zu stemmen.
Ja, ich glaube, denen steht auch wirklich eine herausfordernde Zeit ins Haus. Und weißt du, Robert, genau deshalb ist es einfach auch so wichtig, dass es Highlights gibt, und zwar positive Highlights, so wie die große Leo-Gala der DVZ an diesem Freitag. Die verspricht nämlich ein wirklich glanzvolles Ereignis zu werden, bei dem außergewöhnliche Menschen aus der Transportwirtschaft für ihr Können, ihr Engagement und ihre bahnbrechenden Ideen geehrt werden. Und wie jedes Mal darfst du ja auch eine Laudatio halten. Auf wen denn?
Ja, ganz genau so ist das. aber Sven, nee, ganz im Ernst. Also das kann ich nicht machen. Ich werde dir das jetzt hier nicht verraten, auch wenn wir hier so schön untereinander plaudern. Da musst du dich noch ein bisschen gedulden. Wir werden aber natürlich online und dann später auch in der Zeitung ausführlich über die Leo-Gala berichten.
Na, du machst das ja ganz schön spannend. Aber wie auch immer, ich freue mich auf jeden Fall auf heute Abend, auf die Gala. Und ich muss jetzt los, mein Smoking aus der Reinigung holen.
Oha, ja, dann lass dich nicht aufhalten. Und damit, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sind wir dann am Ende unseres heutigen Wochenrückblicks auch schon wieder angelangt. Wir bedanken uns wie immer ganz herzlich für Ihr Interesse. Sie können diesen Podcast auf allen gängigen Podcast-Plattformen abonnieren. Und wenn Sie Fragen, Anregungen oder Kommentare haben, dann schicken Sie die gerne an redaktion@dvz.de. Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende. Hören Sie gerne nächste Woche Freitag wieder rein in unseren wöchentlichen Podcast. Sagen tschüss, Robert Kümmerlen
und Sven Benüller.